Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Herzlich willkommen zum Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Lisa Rombach, die uns von den Geburten ihrer zwei Kinder erzählt. Lisas erste Geburt war recht unkompliziert und eine sehr schöne Geburt für sie, begleitet von einer Wahlhebamme im Krankenhaus. Als Lisa zum zweiten Mal schwanger wurde, wurde festgestellt, dass sie eine extrauterine Schwangerschaft hat. Also das Kind, der Embryo, hat sich nicht in der Gebärmutter, sondern außerhalb der Gebärmutter eingenistet. Und daraufhin hat sie Tabletten bekommen und später dann auch noch einen Eingriff gehabt, bei dem die Wand der Gebärmutter letztendlich ein bisschen dünner wurde, weil die Fruchthöhle dort weggeschabt worden ist, was ein erhöhtes Risiko ist für eine Uterusruptur. Und diese ist dann auch aufgetreten in ihrer dritten Schwangerschaft und ihr Sohn kam dann in der 28. Woche per Notkaiserschnitt zur Welt. Eine sehr außergewöhnliche, sehr spannende Geschichte. Und Lisa arbeitet schon ganz lange mit Frauen und vor allen Dingen auch mit Müttern und bietet ab dem 21. Oktober 2024 einen 8-wöchigen Online-Kreis für Frauen an, den Mother Circle, die Reise zur Mutterschaft. Und ich werde in diesem 8-wöchigen Kurs auch eine Bonusklasse unterrichten am 6. November. Die Klassen finden online statt, immer montags, und zwar bietet Lisa um 12 Uhr eine deutsche Version an und um 15 Uhr eine englischsprachige Version. Und am Ende der Folge erzählt sie noch ein bisschen mehr zum Mother Circle und auch ihrer Arbeit. Und für die Hörerin vom Geburtsgeschichten-Podcast gibt es 10% Rabatt mit dem Code TEA auf den Mother Circle, und die Details dazu und der Link zur Anmeldung findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Und jetzt hören wir uns erst einmal Lisas Geburtsgeschichten an. Hallo und herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du uns heute von den Geburten deiner Kinder erzählst.
Hallo Thea, herzlich willkommen.
Lisa, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, ich bin in Wien zu Hause. Ich habe immer schon viel Musik in meinem Leben gemacht und ich habe immer schon gerne mit Menschen gearbeitet, mit Kleinen und mit Großen. Und das mache ich auch nach wie vor sehr gerne. Mich beschäftigt das immer, was ist ein gesunder Mensch, was ist eine gesunde Beziehung. Ich glaube einfach, dass Beziehung und Gesundheit gar nicht auseinanderzunehmen sind. Die Beziehung mit uns selbst und mit unserem Umfeld und auch einfach, dass wir auf uns gut schauen als Teil der Natur. Genau. Und was magst du von meiner Familienkonstellation, willst du wissen? Genau, ich habe zwei ganz wunderbare, entzückende, schöne Kinder, für die ich sehr dankbar bin. Und meine zwei Kinder haben zwei wunderbare Väter, mit denen ich sie sehr, sehr gerne aufziehe. Und das bringt in unser aller Leben, glaube ich, viel Nuancen. Wir haben sozusagen einfach mehrere Erwachsene. In dem Fall gibt's den Vater meiner Tochter mit seiner Partnerin. Da gibt's dann noch ein gleichaltriges Mädel, das heißt meine 11-jährige Tochter Maya, die wächst auf mit einer gleichaltrigen Stiefschwester. Und da sind ja dann schon einmal einfach zwei Erwachsene mit ihren Wertesystemen und etwas, was zusammenwächst. Und bei mir im Haushalt wohne ich mit meinem Mann, meiner Tochter und meinem kleinen Sohn Levi zusammen. Und das ist in dem Fall Mayas 4-jähriger Halbbruder. Die beiden sind auch ein Herz und eine Seele. Die sind ganz, ganz eng. Und ja, Maya ist ein großartiges Gegenüber. Mit ihren 11 Jahren kann sie auch schon sehr viel drüber reflektieren, was das bedeutet, wenn man mit verschiedenen Wertesystemen aufwächst, und wir lernen alle und wachsen dran, wie das geht außerhalb eines traditionellen Familienbildes. Und ich glaube, dass das für uns alle sehr bereichernd ist. Mhm.
Das ist total schön zu hören, dass so Patchwork-Familie, wie es ja oft genannt wird, auch sehr gut funktionieren kann und sehr bereichernd ist. Bevor wir mit den Geburten deiner Kinder anfangen, Lisa, was weißt du darüber, wie du selber geboren bist?
Ja, das ist schön, dass du fragst. Ich glaube, dass das zu meinen größten Ressourcen gehört. Das Erste, was mir dazu einfällt, ist eine Zeichnung, die bei meiner jetzt 94-jährigen Großmutter im Wohnzimmer in einer der Laden liegt. Und ich weiß, ich gehe immer sehr gerne hin und nehme sie raus und schaue sie mir an. Und zwar ist es die Zeichnung, die meine Schwester Anna von meiner Geburt gemacht hat. Und wir beide sind im 6. Bezirk in damals der Wohnung meiner Eltern auf die Welt gekommen, beide im gleichen Zimmer mit einem Abstand von 3 Jahren. Und was ich weiß über meine Geburt ist, dass während meine Schwester sich richtig lang Zeit gelassen hat, die erste, die wollte sozusagen mal, ich glaube, die kam ganze 2 Wochen später, glücklich mit Käseschmiere noch bedeckt und schön gemütlich in den Armen meiner Mutter. Dann war das bei mir 3 Jahre später ein viel dynamischeres Ereignis. Ich weiß, dass meine Hebamme Ricky hieß und dass ich die immer gern mal getroffen hätte, aber das hat sich leider noch nicht so ergeben. Aber ich merke gerade, es ist einfach, ich weiß den Namen meiner Hebamme. Es ist mega schön und meine Mama war damals Anfang der 80er Jahre einfach so eine mutige Löwenmama, die dann auch mit uns gleich nach der Geburt ist sie mit uns zum Osteopathen und so gegangen und war einfach sehr, hat glaube ich viel Platz gemacht, auf ihren Körper zu hören. Ich weiß, dass mein Papa dabei war und dass meine Schwester sich eben angeblich so, da gab es eine Tür, an die kann ich mich noch gut erinnern, eine bunte Tür in diesem Zimmer und hinter die hat sie sich gesteckt, also hinter der hat sie sich versteckt, war total willkommen, sie konnte entscheiden, ob sie dabei sein mag oder nicht und angeblich hat sie immer wieder so ein bisschen rausgeschaut und sich dann wieder versteckt und das Bild, das sie dann gemalt hat von mir sozusagen, war Baby, Mama und irgendwie so eine geringelte Nabelschnur zwischen uns. Also ja, das war sicher ein Naturereignis für die ganze Familie, aber wie du merkst, wenn ich mich damit verbinde, kommt da sehr, sehr viel, spüre ich einfach ganz, ganz viel Vertrauen ins Leben auch, das meine Eltern da hatten und in ihre, ich glaube, große Freundschaft, die sie bis heute haben, obwohl sie nicht mehr als Paar zusammenleben. Ja, also eine Menge Ressourcen, die ich da einfach mitbekommen habe auf meinem Lebensweg.
Das tut so gut zu hören. Ich kann richtig gerade deine Schwester sehen, wie sie hinter so einer Tür hervorlugt und sich die Geburt anschaut. Wie schön. Die Schwangerschaft von deiner Tochter Maya, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ich habe beide meine Kinder bekommen, so dass ich jeweils mit den Vätern das Gefühl hatte, so wir sind sicher, dass wir Familie haben wollen. Wir wissen noch nicht wann. Aber wir werden es nicht verhindern. Und beide Kinder kamen sozusagen bei der ersten Gelegenheit hereingesegelt. Also insofern würde ich sagen, gab es eine gute Mischung aus sehr gewünscht sein und trotzdem sehr überrascht sein, wie schnell das gehen kann.
Ja, wie ging es dir dann in dieser ersten Schwangerschaft, gerade auch im ersten Trimester? Hattest du viele Schwangerschaftsanzeichen? Du bist ein Mensch, der sehr in ihrem Körper lebt. Hast du das gleich gemerkt, diese körperlichen Veränderungen?
Also ich denke einerseits, ja, ich kannte meinen Körper schon sehr, sehr gut. Und wenn du mich fragst, so nach den allerersten Anzeichen, dann weiß ich, dass ich so ungefähr eine Woche nach der Empfängnis mit meinem Partner damals im Wohnzimmer saß und ich war 28 und ich wollte immer schon Mama sein. Mir hat das irgendwie schon als Kind hat mir die Vorstellung gefallen, wahrscheinlich auch, weil ich einfach eine tolle Mama hatte. Und dann habe ich jedenfalls fürchterlich geweint, das weiß ich noch. Und dann gedacht, oh, ich werde nie Mama werden. Und ich war so total unglaublich emotional. Und rückblickend weiß ich, das war sozusagen wahrscheinlich wirklich, da hat es angefangen, meine Hormone ein bisschen rumzudrehen, weil es gab keinen logischen Grund dafür. Aber ja, Also insofern, das war zwar nicht ein, also es war schon körperlich, aber eben auch hat sich vor allem emotional bemerkbar gemacht und darin, dass mein Hirn angefangen hat, sich von der Logik zu verabschieden und einfach die Welt ein bisschen bunter zu malen. Und das ist dann eigentlich etwas gewesen, was mich sehr beeindruckt hat in all meinen Schwangerschaften. Und waren insgesamt drei, dass einfach die Hormone wirklich so vieles ändern an dem, wie wir die Welt wahrnehmen, wie unsere Sinne arbeiten und wie unsere, und ja, einfach die Verarbeitung und das, wie wir den Dingen Bedeutung geben, davon beeinflusst ist.
Ja. In der Schwangerschaft, wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet und wie hast du auch den Geburtsort ausgewählt?
Ja, das war spannend. Und zwar, ich war damals im Burgenland, im Bezirk Mattersburg und in einem sehr im Heimatdorf meiner Mutter habe ich mich niedergelassen. Ich habe immer schon die Natur gebraucht. Ich habe in der Stadt studiert und wollte und abends einfach heimfahren in meinen Garten, meine Bäume. Und ich hatte natürlich auch immer die Vorstellung, so wie meine Mama, dass ich zu Hause meine Kinder auf die Welt bringen werde. Und das war dann so ein bisschen eine ernüchternde Sache, als ich herausgefunden habe, dass es im Burgenland zwar natürlich so ist, dass man sich eine Hebamme nehmen kann, aber wenn man dann ins Spital müsste, weil es einen Grund dazu gibt, einen medizinischen, dann kann man diese Hebamme nicht mitnehmen. Und wahrscheinlich auch aufgrund dessen gibt es im Burgenland relativ wenig Hebammen, die Hausgeburten machen. Ich weiß nicht, wie die Situation jetzt ist, ist ja auch schon eine Zeit her. Aber ich habe dann jedenfalls, für mich war klar, ich möchte einen Menschen haben, der mich begleitet rund um die Geburt. Und ich muss dazu sagen, ich habe auch zu diesem Zeitpunkt schon als Feldenkreislehrerin einfach viel zu tun gehabt mit Menschen und ihren Geschichten und auch Frauen einfach begleitet nach allerlei Geburten. Also das war einfach schon auf meiner Landkarte sehr stark. Und ich habe auch jetzt, wo ich mit dir rede, da im Nebenzimmer ein Buch liegen, das ich ganz toll finde. Das gebe ich dir, vielleicht sage ich dir das nachher, weil das hat meine Jugend begleitet. Das hat meine Mama mir mal einfach rumliegen lassen, sozusagen. Und das war ein Buch, auch aus den 80er Jahren, geschrieben von Frauen für Frauen, rund um alles, was Frauengesundheit angeht und auch das Beziehungsnetz angesprochen. Und das geht nicht nur ums Partnerschaftsnetz, sondern auch eben um die anderen Menschen, die einen begleiten. Und ich habe damals zusätzlich zu meinem wirklich unglaublich lieben Freund, den ich hatte, der da so dabei war, mein Papa war einfach ein total präsenter, unterstützender Papa immer. Und da habe ich eine sehr liebe Hebamme mir dann rausgesucht im Burgenland. Ich weiß, habe ich angefangen, wild zu googeln, weil ich war vorher nicht so eine Computerfrau, aber es hat mich dann fasziniert und habe herausgefunden, gut, die betreut die Frauen davor und danach und sie ist in Neunkirchen, das ist in Niederösterreich, im Krankenhaus und in Niederösterreich sind die Gesetze anders. Da darf also eine Wahlhebamme mit ins Krankenhaus kommen. Und natürlich in dem Fall war das sowieso ihr Stammhaus. Und da habe ich mir gedacht, das hört sich gut an und habe mir dann diese wunderbare Frau rausgesucht. Ich gebe dir dann nachher auch noch, vielleicht magst du dazugeben, ihren Namen. Sie hat auch ein wunderbares Buch geschrieben und arbeitet viel in der Fortbildung von Hebammen.
Kannst du gerne auch jetzt einfach für alle sagen, dann können es alle
Genau, ich muss
nachreichen.
kurz nachschauen, weil sie, glaube ich, sich getrennt hat und ihr Name nicht mehr der gleiche ist und ich möchte nichts Falsches sagen. Also
Okay, dann tue ich es in die Shownotes dazu.
genau, aber ich habe damals war die Maria Bettina Vielhafer und das war für mich eine ganz große Ressource. Diese wunderbare Frau, die kam dann immer zu uns nach Hause. Und es war dann einfach, ich wusste das, wenn es soweit ist, dann werden wir rüberfahren nach Neunkirchen, das war eine halbe Stunde ungefähr. Und ja, es hat wunderbar geklappt. Ich erzähle auch gern noch ein paar Worte zur Geburt, aber ich schau mal, wo du hinschauen magst mit mir als nächstes.
Genau, also es war dann geplant, dass ihr eine Hausgeburt anstrebt oder war von vornherein klar, einfach als Wahlhebamme ins Krankenhaus zu gehen? Das habe ich
Genau,
jetzt nicht ganz verstanden.
wir haben uns dann entschieden, es war dann klar von Anfang an, dass wir nach Neunkirchen fahren werden, einfach wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es soweit. Und ich aber sozusagen einfach wusste, mit wem ich diese Geburt mache und dadurch so ein sehr heimeliges Gefühl einfach haben konnte. Weil für mich ist zu Hause, habe ich gemerkt, das war vielleicht ein Prozess, ja, dass das Zuhause für mich ist das Netz der Menschen, mit denen ich bin. mehr als die Räume, in denen ich bin. Das heißt, ich habe mir mein Zuhause über die Menschen eingerichtet.
Total wichtiger Aspekt, finde ich. Weil manchmal, glaube ich, gibt es auch vielleicht Situationen, wo Frauen dann so ein bisschen vielleicht verkopft sind oder auf ein Szenario versteift sind und denken, ich will jetzt unbedingt die Hausgeburt haben. Und dann kommt es anders und es kann dann trotzdem eine schöne Geburt werden, wenn man halt diese Beziehung hat zu einer Hebamme.
Ja, absolut. Das kann ich nur unterschreiben. Also ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich irgendwas jetzt verloren hätte von diesem Zauber oder von der Natürlichkeit. Und es war für mich so, ich habe einfach noch ein zusätzliches Sicherheitsgefühl gehabt oder einfach ein Netz auch, weil ich wusste, das ist jemand, der vertraue ich. Und es war auch in meinem Fall einfach total gut und passend dann im Krankenhaus zu sein, weil ich einen relativ tiefen Dammschnitt hatte, den wir gemacht haben, einfach weil die Sauerstoffsättigung dann sehr runterging bei meinen allerletzten Presswehen, weil viele Kinder haben das und auch die Maya hatte die Nabelschnur einfach ein paar Mal um den Hals. Also es war wirklich für mich eine sehr, sehr positive Erfahrung. Also ich kann auch das sagen, die Mischung, die ich da empfunden habe mit dieser unglaublich kompetenten Frau, die einfach menschlich sehr präsent war und die gleichzeitig auch die medizinische Seite im Blick hatte, da war es tatsächlich so, ich habe das dann sozusagen später mit ihrem Gespräch nach der Geburt abgegriffen gemeinsam. Also sie war öfter für Gespräche auch noch da. Und da gab es einfach einen Moment, wo Mayas Herztöne sehr runtergegangen sind, weil sie sich da wahrscheinlich schon ein bisschen verwurstelt hat. Die war sehr aktiv in meinem Bauch, auch die hat richtig mitgeholfen.
Ja. Wollen wir vielleicht kurz nochmal einfach zum Anfang der Geburt kommen? Dann kannst du es chronologisch erzählen, wie die Geburt losging.
Ah, gerne. Das ist perfekt. Ja, das mache ich total gerne. Und dann haben wir jetzt schon einen Cliffhanger, weil da gab es dann einen Moment, da kommen wir dann gleich wieder hin.
Okay. Genau.
Perfekt. Also ja, das war so geplant und es war dann, ich glaube, drei Tage vor ihrem geplanten Geburtstermin hatte ich dann einfach, ja, so habe ich gemerkt, oh, mein Bauch, der macht jetzt nicht nur diese, wie heißen diese Braxton Hicks Wehen? Ich weiß gar nicht mehr das ganze Supervokabular.
Übungswehen, sagt man auf Deutsch.
Genau. Und dachte mir so, ah ja, da tut sich jetzt was, also jemand fängt an mitzuarbeiten, war mein Gefühl. Und dann war es abends so, war noch gar nicht spät, war vielleicht Nachmittag. Und da habe ich gesagt, du, fahren wir mal ins Krankenhaus zu Bettina, weil sie war gerade drüben und sie hat gesagt, ja, kommt vorbei und ich schaue mir das an mit dem Muttermund. Und dann, weiß ich nicht, war das vielleicht so 4 am Nachmittag. Und dann hat sie so gemeint, ah, na, das sind jetzt vielleicht 1,5 Zentimeter nicht einmal. Und sie hat so gemeint, ah, das war der, einen Tag vor der Geburt, der Abend. Und sie hat mich wieder heimgeschickt, das braucht jetzt sicher noch 3 Tage oder so, also bis da jemand rauskommt. Ich wusste nicht, ob es ein Mädel oder ein Bub wird. Und daraufhin haben mein Freund und ich beschlossen, ja, super, wir haben jetzt einen entspannten Abend, wir hatten nicht mehr viel vor und sind was essen gegangen, sind zum Heurigen gegangen und ich weiß noch, da gab es einen sehr süßen Kater, den Moritz, der sich zu uns gesetzt hat und den ich gestreichelt habe und es war einfach so ein, ich glaube auch sensorisch, es war einfach eine ganz wunderbare Geburtsbegleitung, schon dieser schnurrende süße Kater auf meinem Bauch und dann sind wir heimgefahren und uns hingelegt und dann habe ich schon so gemerkt, ich glaube, ich habe irgendwo noch das Buch liegen, wo ich dann reingeschrieben habe, die Sekunden und dann habe ich gemerkt, oh, jetzt wird das aber schon ein bisschen flotter und dann habe ich, glaube ich, um 11 oder so ich habe noch in Ruhe geduscht daheim, wir hatten so eine urschöne große Dusche eingerichtet, wo wir dann auch später Platz hatten für die Badewanne, das war alles so die Monate davor schon geschehen, so ein richtiges Nest machen. Und dann habe ich meine Hebamme erreicht und hat sie mich gehört und hat sie meine Atmung gehört. Sie gesagt, oh Lisa, na, jetzt fahren wir aber schon, komm, treffen wir uns im Krankenhaus. Und dann hat ja mein unglaublich toller Partner mich einfach, hat ganz ruhig alles gepackt. Ich kenne niemanden, der so schön Auto fährt wie er. haben wir uns ins Auto gesetzt und er hat mich in der allergrößten Ruhe darüber geführt, während ich bin Sängerin auch, also ich habe gut geatmet und kam dann dort an im Krankenhaus. Ich denke, wir waren sowas um 12 etwa da. Da hat uns dann eine Kollegin von der Bettina kurz in Empfang genommen. Dann sagt die Bettina ist auch gleich da und hat uns in ein Zimmerchen gebracht. Und ehe ich mich versah, war auch die Bettina einfach schon da und sonst genau niemand. Also ich hatte meinen Partner und die Bettina bei mir. Damals hatte ich einen iPod, den haben wir rausgeholt und ich habe mir die Dichterliebe von Fritz Wunderlich angehört. Weil man einfach, und vielleicht noch eine andere Musik, aber an die kann ich mich erinnern. Und die Bettina hat mir mein Bett hergerichtet und hat so eine kleine rote Lampe neben mein Bett gestellt. Es war auch total wohnlich und wir waren wirklich in so einem kleinen Zimmer neben dem Kreissaal, wo es dann auch alle Möglichkeiten gegeben hätte, weißt du, so Bälle und ich weiß nicht, wo man sich anhalten kann und Stühle, Geburtsstühle, alles Mögliche. Aber wir haben nichts gebraucht, was irgendwie sehr fancy war. Ich weiß, dass ich dazwischen gemütlich aufs Klo ging und dann hat schon dieses Druck recht zugenommen. Und ja, weil ich davor auch wusste, okay, unsere Beckenmuskulatur und unsere Kehle, unser Rachen, all diese Schluckmechanismen, das ist so muskulär sehr ähnlich, habe ich halt einfach schön meine Kehle über runtergesenkt und entspannt. Und mein Eindruck von dieser ganzen Geburt war, dass ich sehr viel gekrölt habe oder so. Ich habe so. Und die Bettina hat gemeint, ich hätte die ganze Geburt durchgesungen. Und ich glaube, es war auch mein Glück, dass ich Sängerin war. Sie wollte nämlich so gern mal eine Sängerin entbinden. Und ja, ich habe es mir dann dort gemütlich gemacht, bin ab und zu ein bisschen rumgegangen und habe mich dann aber ja viel auch aufs Bett gelegt. Es war ja anstrengend und sie war so süß, sie hat dazwischen einfach nur gemeint, so rasten, rasten, mich gestreichelt und haben sie meine Hände gehalten und ich weiß, das ist ein bisschen so meine Art. Ich habe ihnen, glaube ich, recht viel gesagt, wie schön sie ist, dass sie da sind und habe dazwischen gegrölt und dann habe ich ihnen wieder gesagt, wie fein es ist, dass wir hier zusammen sind. Und ich glaube, die Bettina hat auch gemeint, ich war eine der höflichsten Gebärenden, die sie getroffen hat. Das fand ich sehr lustig. Und jedenfalls hat sie dann, genau, also meine Fruchtblase war die ganze Zeit, die ist nicht gesprungen und dürfte sehr, sehr robust gewesen sein. Und dadurch hatte ich dann einfach schon einen ziemlichen Druck, auch am Bauch. Und ich weiß, dass etwa vielleicht so eine Stunde, bevor die Maja auf die Welt kam, gingen eben mal ihre Herztöne sehr runter. Ich habe gemerkt, die wurdelt da drinnen herum. Also das Mädel ist richtig dabei, mitzuhelfen. Und dann dürfte es wohl auch so gewesen sein, dass das kurz irgendwie bedenklich war, weil ich sah da nur, da war plötzlich so ein netter Arzt, der da unten am Bett stand und die Bettina hat so ein bisschen mit ihm geredet, gemütlich und alle waren so Standby, mehr oder weniger, also ob sie mich jetzt dann einfach in einen Notkaiserschnitt tun. Aber ich habe das nicht besonders als irgendwie stressig oder so wahrgenommen. Und dann hat die Bettina gesagt, na, ich mag das noch probieren, ob ich das wenden kann. Hat so ganz sanft ihre Hände auf meinen Bauch gelegt, mich ein bisschen auf die Seite und hat sozusagen die Maja einfach innen ein bisschen ausgedreht. Wie auch immer sie das gemacht hat, ist ihr das gut gelungen. Und ich habe nur mitgekriegt, dass diese ganze kleine Schar an medizinischen Helferlein sich einfach wieder zurückgezogen hat. Majas Herztöne waren wieder stabil und wir haben gut weitergeatmet. Aber das war der Moment einfach, wo ich sagen muss, ich sag mal, vielleicht wenn wir zu Hause gewesen wären, wäre das ein viel größerer Stress in dem Fall. Ja, einfach gewesen auch für die Bettina als mit dieser Möglichkeit. Und sie hat diese Blase, ja, diese geschützte Blase für mich so gut gehalten. Sie wusste, ich bin Sängerin. Das kam bei mir dazu. Ich meine, ich wollte einfach nach Möglichkeit keinen Kaiserschnitt, weil mir dieses ganze, einfach meine Diaphragmenkette mir sehr wichtig ist. Und auch dazu habe ich gute Neuigkeiten im Sinn von, ich hatte dann später einen Kaiserschnitt und meiner Diaphragmenkette geht sehr gut. Aber es war wunderbar, diese Geburt erleben zu dürfen, wenn ich denke an das, an die medizinischen Aspekte davon, da war es in erster Linie einfach, dass ich eine sehr unerfahrene junge Ärztin hatte, die mir den Venflon gesetzt hat und tatsächlich wirklich fast alle Stellen, wo es ging, durchstechen musste, bis es dann gehalten hat. Da habe ich wirklich meine Geduld ein bisschen aufbringen müssen. Das war mühsam. Aber ja, es war dann auch so, dass ich mich erinnern kann, vielleicht so vor dem Geburtsmoment und das Kurze danach mag ich kurz mit dir einchecken. Ja. Genau.
Ja, du erzählst so wunderschön. Erzähl gerne einfach weiter. Wie war es dann die letzten Wehen, bis die Maya dann rauskam? Du hast schon gesagt, es gab dann diesen tiefen Dammschnitt.
Genau, den habe ich da im Moment sozusagen, eigentlich muss ich sagen, praktisch nicht mitgekriegt. Deswegen für mich teilt sich das so ein bisschen auf in das Geburtserlebnis. Und danach gab es dann die medizinische Nachversorgung. Und das war auch der Moment, wo dann der Papa von der Maya einfach übernehmen konnte und schon Nabelschnuren durchtrennen durfte und so. Das war aber alles, nachdem die Maya und ich schon unsere Willkommensumarmung hatten und sie in Ruhe getrunken hat und alles, was dazu gehört. Das war einfach, genau, so diese letzten Wehen. Da hat mich die Bettina auch gut durchbegleitet und das war einfach, ich kann mich erinnern, bei diesen Presswehen hatte ich schon einfach so das Gefühl, wie komplett auseinandergenommen zu werden und wieder neu zusammengebaut. Also ich hatte das Gefühl, Mama sein ist einfach selber geboren werden als neuer Mensch. Ich kann mich noch erinnern, ich hatte diesen Gedanken, ich bin die Natur. Also einfach diese enorme Kraft, diese enorme Intelligenz, die mit allem, was wir uns denken können, nichts zu tun hat. Weil ich könnte ja nicht einmal zwei Zellen von ihrem Körper zusammenbauen. Aber die Natur, die ich bin, die weiß das alles. Also einfach die Herangehensweise, dass wir der Natur so wenig wie möglich im Wege stehen und sozusagen mit dem, was uns halt an dieser mentalen Intelligenz gegeben ist, die abstrahieren und vorausblicken und so weiter kann, verschiedene Szenarien durchdenken, dass man das einfach ja abstimmt, um der Natur noch zur Hand zu gehen. Aber das ist wirklich eigentlich das Einzige. Daran kann ich mich erinnern, dass ich so beeindruckt war, was für eine gewaltige Natur wir sind. Und dass die Maya angetaucht hat bei der letzten Wehe. Also da hat dann einfach die Bettina gesagt, du, ich werde jetzt ihr helfen, dass sie da nicht so viel Arbeit leisten muss, weil sonst wird das für sie schon sehr anstrengend. Deswegen werde ich einfach ein bisschen, das war so eine halbe Stunde vielleicht, nachdem sie mir die Fruchtblase auch angeritzt hat, damit die aufgeht. Da weiß ich, da stand ich gerade und danach ging es dann einfach mit den Presswehen los und es ging dann auch recht schnell. Also ich hatte vielleicht insgesamt, ich weiß nicht, 6, 7 Presswehen. War nicht wahnsinnig viel und ich habe auch gemerkt, es war für mich perfekt, dass sie da drauf geschaut hat, dass sie gesagt hat, so, das machen wir. Weil dadurch kam, glaube ich, die Maya auch mit relativ wenig Stress und eben noch mit guter Kraft raus. Und welche Handgriffe sie da gemacht hat, weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, es hat sich bewegt und dann hatte ich ein kleines Lebewesen auf meiner Brust. Ein perfektes, wunderschönes, atmendes Lebewesen, das ich immer noch begleiten darf und wachsen sehen darf und mit dem ich lernen darf. Und ich merke, das ist einfach das aller schönste und berührendste für mich. Ich bin so geehrt, ihre Mama sein zu dürfen. Und dann hat sie sich raufgerobbt auf meine linke Brust und hat angefangen zu trinken. Und meine rechte Brust, die hat sie gehalten, die war dann voller Mekonium gleich. Kindspech. Es hat alles bestens funktioniert. Das Essen, die Verdauung. Und ich weiß nur, ich habe diese perfekten Ohren gesehen, diese perfekt kleinen Finger. Und da gibt es gar nicht viel dazu zu sagen. Es ist einfach unendlich schön gewesen.
Ja, das kann man in deiner Erzählung richtig rausspüren. Und ich finde es auch schön zu hören, weil, also was du beschreibst, Dammschnitt und wahrscheinlich ein Kristeller-Handgriff oder eine Manualhilfe, was viele Frauen vielleicht als übergriffig, gewaltvoll empfinden, hast du in dem Moment als hilfreich empfunden, und es war es auch hilfreich, und es ist total schön zu hören, dass das halt in einem vertrauensvollen Umfeld auch möglich ist, dass sowas passiert. Und ich weiß, dass du bestimmt noch ganz viele wunderbare Sachen über das Wochenbett uns erzählen könntest. Du hattest aber noch zwei weitere Schwangerschaften und eine sehr spektakuläre zweite Geburt von deinem Sohn Levi. Deswegen würde ich dich jetzt gerne in der Zeit ein bisschen nach vorne katapultieren. Du hattest dann einen neuen Partner und bist dann zum zweiten Mal schwanger geworden. Was kannst du uns über diese Schwangerschaft erzählen?
Genau, also jetzt sind wir ja mal sozusagen gut ressourciert und das ist, glaube ich, für den weiteren Verlauf von meinen anderen beiden Kindern und deren Reise sehr, sehr entscheidend. Nämlich war es so, dass ich aus der Beziehung gegangen bin, ungefähr als die Maya 4 Jahre alt war, und ich einfach gemerkt habe, dass, ja, dass es einfach auf der Partnerschaftsebene nicht für ein Zusammenleben gedacht ist. Und das war ein sehr, sehr großer Stress, einfach weil wir einander sehr gern hatten und den Menschen sehr schätze. Das heißt, es gab einfach auf dieser Ebene als Frau war das für mich, obwohl ich diejenige war, die sich aktiv für eine Trennung entschieden hat, ein ganz, ganz großer, massiver Einschnitt. Wahrscheinlich der massivste Einschnitt in mein System. Ich glaube sogar stärker als jetzt der Notkaiserschnitt, den ich dann mit meinem Sohn hatte. Also das habe ich einfach gespürt, dadurch, dass mein Bindungssystem angegriffen war und sich das geändert hat. Ich finde, darüber wird gar nicht genug gesprochen. Habe ich auch das erste Mal dann einen unregelmäßigen Zyklus gehabt in meinem Leben, weil einfach, glaube ich, der Stress so groß war in meinem Körper. Und tatsächlich war es so, dass mein jetziger Mann und ich wussten, dass wir gerne Familie wollen, aber auch die Idee hatten, ja, dass wir uns etwas Zeit lassen. Aber weil wir beide vielleicht einfach schon in dem Fall dann älter waren, war es auch klar, dass man jetzt nicht ewig wartet und vielleicht so mehr oder weniger, naja, dann kann man es der Natur auch überlassen, weil ich sage mal, es ist ein Unterschied zwischen dem, dass man es drauf anlegt, schwanger zu werden, oder dass man einfach sagt, das ist jetzt nicht das Hauptthema, aber ich war grundsätzlich eigentlich immer nur in Partnerschaften. Das war für mich oder ist für mich einfach so etwas, wenn ich mich wirklich öffne, dass das schon eine Grundvoraussetzung ist, dass es in Ordnung ist, wenn ein Kind kommen mag. Das ist meine sehr persönliche Sache. Ich kann viel anderes nachvollziehen. So war das bei mir immer. Und tatsächlich war es so, dass offensichtlich sehr bald und sehr in einer sehr jungen Beziehung damals noch und etwa ein Jahr nach meiner Trennung gleich zum Anfang dieser neuen Beziehung ein Kind sich auf den Weg gemacht hat und ich das aber damals nicht gemerkt habe. Ich hatte eine sehr starke Verkühlung, war alles noch vor Covid, aber ich hatte Fieber und alles und da kam irgendwie mein ganzes System durcheinander. Und ich habe dann erst im dritten oder vierten Schwangerschaftsmonat gemerkt, dass ich schwanger bin. Und dann war es relativ zeitnah so, also kaum hatte ich angefangen, mich zu freuen, oder hatten wir uns angefangen, uns zu freuen, war es so, dass ich dann Schmierblutungen hatte und bin nicht zu einer Frauenärztin gegangen. Das war eigentlich gedacht, so als erste Untersuchung. Die ist dann ein bisschen blass geworden, als sie den Ultraschall gemacht hat und hat gemeint, oh, also erstens ist das ein größeres Kind, als jetzt bei einer frischen Schwangerschaft zu erwarten wäre, aber es gibt keinen Herzschlag mehr. Also das Kind hatte sozusagen schon gemerkt, dass es nicht ganz am richtigen Platz saß. Und es war eine ektope Schwangerschaft und die gibt es ja sehr oft als Eileiterschwangerschaften. Und in meinem Fall hatte sich das Kind an der Uterusaußenseite eingenistet, am Uterushorn. Und dann habe ich Also erstens kann ich mich erinnern, als sie mir das gesagt hat, hat mein System sehr, sehr intelligent einfach beschlossen, dass es kurz mal in den Shutdown geht. Und ich bin einfach in Ohnmacht geflogen, weil ich glaube, es war zu viel Information auf einmal. Aber auch da hatte ich schon das Glück, dass also mein Mann und ich arbeiten beide in einem, haben einen Hintergrund beide in der Traumatherapie und arbeiten also viel mit dem menschlichen Nervensystem. Alles Wissen der Welt hat nichts damit zu tun, da direkt, ja, wie wir was erleben, oder es kann dich auch nicht schützen, aber ich habe sehr wohl erlebt, dass es eine sehr, sehr große Ressource ist, dass ich mich viel schneller orientieren konnte, zu verstehen, was macht mein Körper. Oder auch wenn ich dir das jetzt erzähle, spüre ich einfach, ich habe Dankbarkeit, dass mein Körper in dem Moment gesagt hat, so, Pause-Taste drücken und dann langsam wieder neu orientieren. Und die Geschichte mache ich jetzt einfach kurz. Ich war auch da unglaublich froh. Ich hab mich immer gerne einfach informiert. Ich bin auch jemand, ich lerne gern. Für mich war das eine sehr wertvolle Erfahrung, weil, ha, habe ich jetzt einfach mit vielen Frauen was gemeinsam, die etwas Ähnliches erlebt haben. Das ist ganz, ja, interessant. Ich merke einfach, für mich war das eine genauso wichtige Initiation. Und ich mache mir jetzt gerade bewusst einfach den Kontext auch von deinem Podcast, weil ich weiß, ich habe da auch eine, ja, eine Möglichkeit, mit starken Worten drüber zu sprechen, die ich jetzt vielleicht im Alltag nicht auspacken würde, auch aus Respekt vor meinem Gegenüber. Aber ich denke, es ist auch, ja, einfach interessant, wenn ich benenne, wie das für mich war. Es war einfach so, ich hab mitgenommen, ich kann schwanger werden, auch gemeinsam mit meinem jetzigen Mann. Das weiß man ja auch in der Paarung sozusagen nicht, ob sich das ausgehen wird. Und das war eine sehr schöne Nachricht für uns beide, dass das einfach möglich ist. Das heißt, uns hat ein Kind signalisiert, hey, und es hat uns in dem Moment auch zu Eltern gemacht, auch wenn es nicht auf die Erde gekommen ist. Aber wir waren ab dem Moment gemeinsame Eltern. Ich war ab dem Moment auch eine Mutter von zwei Kindern. Und dieser kleine Besucher, wie dann immer gescherzt, hatte kein GPS, wahrscheinlich kein Ortungsgerät mit dabei. Und ich glaube, es hatte viel damit zu tun, einfach mit der, ja, mit der Neuorientierung und auch der Verwirrung in meinem System. Also es passt für mich sehr gut, dass ich damals nicht so ganz in meinem Rhythmus war. Und habe dann auch das sozusagen diese Fruchtanlage von dem Kind noch recht lang in mir getragen. Ich war damals im AKH Wien, die haben mir dieses MTX gegeben und ich habe ihn nachgefragt, was ist mit der Fruchtanlage? Und so, naja, das wird der Körper schon absorbieren. Und ich habe mir gedacht, okay, also das ist ja gar nicht, also so wenig. Es einfach, hat sich schon ein Häuschen gebaut. Und tatsächlich war es dann auch so, dass es sehr gut ist zu wissen, auch wenn das Kind keinen Herzschlag mehr hat. In meinem Fall, mein Körper liebt offensichtlich, ja, wir sind schwanger, wir machen das, wir machen das. Und ich hatte sehr, also mein HCG-Level war sehr, sehr hoch für eine ektopische Schwangerschaft. Und mein Körper hat also brav versucht, das weiter zu versorgen. Und die Plazenta ist noch weiter gewachsen einen ganzen Monat, bis ich dann eine Ruptur hatte. Und Gott sei Dank wusste ich schon, dass das passieren kann. Ich war zwar dazwischen mal im AKH, das hat die nicht interessiert, okay. Aber ich war sehr aufmerksam und ich hatte dann einen kleinen stechenden Schmerz, als ich am Abend mich hingelegt habe. Und ich wusste sofort, dass da was nicht in Ordnung ist, weil wenn Flüssigkeit in unserem Bauchraum tritt und das dort reizt, das ist ein ganz, ganz eigener Schmerz, dieser Eingeweideschmerz, wenn was in den Bauchraum kommt, was dort nicht hingehört. Und habe sofort zu meinem Mann gesagt, so, wir fahren jetzt ins Spital. Und da hatte ich dann noch einige sehr lehrreiche Begegnungen mit Nachtschwestern, wo du gemerkt hast, die sind jetzt nicht mehr, also einfach das, was passiert, wenn jemand sehr abstumpft. Weil ich nämlich dann nach einer Nacht, wo mir das Blut sozusagen einfach reingeronnen ist, schon im Bauch und ich wurde dann halt in den frühen Morgenstunden operiert, bin ich auch in Ohnmacht gefallen einmal. Und dann hat sie gemeint, ob ich denn psychologische Probleme hätte. Und ich muss sagen, ich habe damals schon Somatic Experiencing gemacht und ich kenne mein Nervensystem ganz gut. Und sie hat gemeint, ja, vielleicht, ob ich vielleicht in Ohnmacht falle, weil ich Stress habe. Und ich hatte über 1 Liter Blut im Bauch und habe mir dann gedacht, ja, also du bist eine rechte Urschel. Und es ist gut, wenn man dann drüber lachen kann. Aber ich meine, wenn das eine Mutter erwischt, solche Aussagen, die vielleicht überhaupt kein Wissen hat, kein Unterstützungsnetz und so, dann ist das nicht lustig. Und darum liegt mir auch unglaublich viel daran, dass ja so ein Grundwissen über das, wie unser Körper zum Beispiel sich schützt vor Dingen, die zu viel sind oder welche Dinge unterstützend sind, um wieder gut zu uns zu kommen. Das ist wie menschliche Wärme und Verbindung, dass das so, so, so wichtig ist, dass das gerade in allen Gesundheitsberufen sich viel mehr noch herumspricht und einfach kultiviert wird. Das ist mir unheimlich.
Ja, absolut. Ja. Lisa, kannst du gerade noch mal zur Timeline sozusagen, die diese extrauterine Schwangerschaft heißt es, glaube ich, auf Deutsch, das Ectopic Pregnancy. Von dem Moment, wo das festgestellt worden ist, dann hast du das Medikament bekommen, was quasi einen Abgang unterstützen sollte. Ich vermute, dann hast du auch geblutet, aber dann hattest du immer noch diese Fruchthülle da und dann kam es zur Uterusruptur. Wie lange waren da so die Zeitabstände?
Ein Monat etwa zwischen der Medikamentenverabreichung und ich weiß, ich habe nach 2 Monaten gefragt, ob man das überprüfen kann, ob sich das zurückbildet. Dann haben sie so einen herzlosen Ultraschall gemacht und meint, ja, das ist halt noch da, aber ich war da schon wirklich sehr aufmerksam und ich habe mir gedacht, ich glaube nicht, dass mein Körper das alles einfach so abtransportiert und dann eben wirklich. Das ist ein Wissen, das nicht so allgemein zugänglich ist. Ich weiß nicht, in deinem Fall jetzt bist dir das wahrscheinlich bewusst, weil du dich wirklich viel damit beschäftigst. Aber ich habe mich viel beschäftigt und ich wusste nicht, dass die Plazenta einfach wirklich noch stark weiter wachsen kann, auch wenn schon lang kein kindlicher Herzschlag mehr da ist. Ja. Und das ist eine wichtige Information, denke ich.
Ja, und das, also ich überlege jetzt gerade, ich kenne mich mit diesen Schwangerschaften außerhalb des Uterus auch nicht so aus. Ist die Schwangerschaft, also die, Entschuldigung, die Plazenta ist dann wahrscheinlich auch außen gewachsen, wenn.
Ja, sie sagen, du kannst dir das vorstellen, ja. So aufgesetzt am Gebärmuttermuskel, aber sie sagen, das Kind in den Bauch. Und ich habe damals auch natürlich mich damit auseinandergesetzt und es gibt sogar dokumentierte Schwangerschaften in der Leber. Also es ist ganz unglaublich. Kann man dann auch nicht full term tragen natürlich und es ist alles relativ gefährlich fürs Leben der Mutter. Deswegen ist auch so wichtig, dass man die Möglichkeit hat, Schwangerschaften abzubrechen, gerade die nicht am richtigen Ort wachsen. Das ist wirklich, es ist einfach, Mutterschaft ist was ganz und gar Lebensgebendes und genauso Lebennehmendes.
Ja. Okay, das heißt, als sich dann wahrscheinlich irgendwann die Plazenta entschieden hat, sich vielleicht doch zu lösen oder irgendwie der Körper gemerkt hat, da stimmt was nicht, ist es zu einer Uterusruptur gekommen, die ja, da kenne ich mich jetzt wiederum gut aus, immer in Verbindung gebracht wird mit schon einem vorherigen Kaiserschnitt. Den hattest du nicht. Also ein Uterus, eine Gebärmutter kann auch aus anderen Gründen reißen. Und dann hattest du diese Not-OP und du hast schon gesagt, du hattest 1 Liter Blut im Bauchraum, was einfach eine Riesenmenge ist. Wie ging es dir dann nach dieser OP und wann bist du dann wieder schwanger geworden?
Also ich muss sagen, ich hatte wirklich das riesengroße Glück, einen wundervollen Mann zu haben, der mit mir gewisse Dinge gemacht hat, die ich einfach auch sehr gern weitergeben mag, der mich schon einfach vor der Anästhesie hat er mit mir geübt, wie ich sozusagen wieder aus der Anästhesie hinauskomme. Er hat mir seine Hand gegeben und wir haben sehr viel geübt, dieses sozusagen an einen Ort zu gehen, wo unser Bewusstsein wegkommt und auch wieder hinauskommt und dass sozusagen meine Lebensenergie sich auch nicht komplett zurückzieht. Also das ist auch etwas, was ich mit meinen Klienten mache. Man kann sich sozusagen auch auf operative Eingriffe und Vollnarkosen etc. auch sozusagen, man kann auch da einen Weg wählen, wo man sich weniger ausgeliefert fühlt, als dass man einfach sagt, gut, ich tauche jetzt unter und ich tauche dann noch wieder auf. Und ja, es gibt eine Hilfe von außen, aber das macht einen sehr großen Unterschied. Das heißt einmal, dass ich nicht, also einfach, es gibt eine funktionale und bewusste Dissoziation. Ich habe das jetzt ein paar Mal erwähnt mit diesen Ohnmächten. Und genauso ist es auch bei einer Anästhesie, dass ich mich dem mehr oder weniger auch hingeben kann. Und das war einfach eine große Ressource wiederum, glaube ich, für mich, dass das nicht einfach nur ein Nebenprodukt war, sondern ein sehr bewusster Prozess. Ich kann mich auch erinnern an die Gespräche, die ich hatte vor dieser Operation und dann im Aufwachraum, weil das sagt mir einfach, dass ich sehr dabei war. Ja, oft kann man sich überhaupt nicht an diese Dinge erinnern, weil so wenig Orientierung da ist. Und da hat die Vorbereitung sehr viel damit zu tun. Etwas anderes, was ich danach gemerkt habe, war einfach, es gab in meinem Körper offensichtlich eine starke Kontraktion in sowas Nähe, die, glaube ich, damit zu tun hatte, dass ich mein Kind nicht loslassen wollte, weil irgendwie hatte ich halt immer noch mein Kind im Bauch. Und da gab es auf einer sehr ursprünglichen Ebene einfach etwas, wo ich gemerkt habe, dieser Eingriff, dass sie mir sozusagen mein Kind aus dem Bauch geschnitten haben, das war für mich etwas sehr Großes. Und ich hatte einfach nach der Operation von diesen Muskeln, die also für die großen Beugemuskeln, die waren sehr innerviert. Und auch da wiederum hatte ich einfach das Glück, dass mein außergewöhnlich wundervoller Mann mit seinem schönen Herzen und seinem großen Wissen mir den Raum gehalten hat, dass ich einfach wirklich in bester, sage ich mal, Somatic Experiencing Tradition da in ganz kleinen Stufen diese Bewegungen nachholen konnte, die ich nicht machen konnte. Ja, in der Anästhesie auf dem Bett konnte ich mich nicht schützen. Ich konnte nicht meine Beugemuskeln innervieren. Und die haben das danach probiert. Und wiederum, das hat nichts mit meinem Verständnis oder meinem Wissen zu tun. Das ist ein rein physiologischer Prozess von meinem autonomen Nervensystem, das sich regulieren möchte. Und in dem Fall wollte es sich sozusagen schützen davor, dass ein Messer hineinkommt, dass mir etwas weggenommen wird, was für mich wertvoll war, was zu mir gehört hat. Also ich glaube, jede Art von Gewebe, Blut, das gehört zu uns. Und ja, das Wissen zu haben, dass ich jetzt keine, ich hatte, das waren keine, ja, nicht anderweitig physische Schmerzen. Das war einfach etwas, was aus einer nicht komplettierten Abwehrhandlung kam meines Körpers. Und nachdem ich das komplettieren durfte, waren auch diese Schmerzen dann weg und meine Narbenheilung war sehr gut. Und ich hatte nach dieser Operation, dass du es dir vorstellen kannst, weil es jetzt für unsere letzte Geschichte dann von Bedeutung sein wird. Das war ein etwa 2 Quadratzentimeter war an meiner Uterusoberfläche ausgedünnt. Das heißt, dort wurde das abgelöst. Also, weil du vorher davon gesprochen hattest, zu dem Zeitpunkt hatte ich keine Uterusruptur. Ich hatte nur eine Ruptur der Fruchtanlage. Das heißt, das, was außen aufgesessen ist am Uterus, ist rupturiert und auch relativ langsam. Rupturen können explosionsartig sein oder du hast so wie ein Leck. Ja, und dass ich sozusagen jetzt über 8 Stunden ein Liter Blut nur verloren habe, unter Anführungszeichen nur. Also der Grund, warum sie mich nicht sofort operieren mussten, war, dass es halt geronnen ist und nicht gesprudelt, auf gut Deutsch. Und das war auch ein großes Glück. Es war so ein etwas Graduelles und ich konnte es nachvollziehen. Je plötzlicher Dinge sind, natürlich umso weniger Zeit haben wir auch, mit unserem Körper zu kommunizieren und Orientierung zu geben. Genau, aber das ist
Genau, da
so.
habe ich jetzt mit der Uterusruptur quasi schon wieder den nächsten Cliffhanger gegeben, weil die kam dann später.
Ja.
Als du dann wieder schwanger geworden bist, wie viel Zeit lag erstmal dazwischen, zwischen dieser ja, extrauterinen Schwangerschaft und dann der Schwangerschaft vom Levi?
Da merke ich jetzt so die erste ganz klare Stimme in meinem Kopf ist zu wenig. Aber das weiß ich so im Nachhinein. Also es war so, dass uns gesagt wurde, so halt einfach 6 Monate Minimum braucht das Gewebe, um sich zu erholen. In der Zeit durfte ich nicht schwanger werden. Also haben wir einfach keine Möglichkeiten dafür geschaffen. Und dann war ich bei einer Untersuchung bei meiner Frauenärztin damals und die mich aber nicht operiert hatte. Aber ich habe ihr halt die Dokumentation von der Operation gebracht und sie hat sich das angeschaut und hat gesagt, Mensch, schaut super aus. Dann hat sie sich die biologischen Daten angeschaut, so von unserem Alter her, und hat gemeint, na, es wäre sehr fein, wenn wir vielleicht jetzt nicht zu lange warten würden, dass wir es wieder probieren. Wenn wir Kinder haben wollen, würde sie sozusagen einfach mal schauen, ob es funktioniert. Es schaut gut aus. Und rückblickend kann man sagen, vielleicht, ja, wäre es ein bisschen anders verlaufen, wenn ich einfach noch länger, wenn das Gewebe einfach noch längere Zeit gehabt hätte zu heilen nach der Operation. Es wurde damals auch mein linker Eierstock entfernt, weil das eben am Uterushorn damals war. Und das war schon auch so ein Einschnitt, so zu denken, oh, jetzt habe ich nur noch, nicht der Eierstock, verzeih, mein Eierstock blieb, ja, nur der Eileiter wurde entfernt. Aber halt, die Verbindung ist dort nicht mehr so gut. Genau, das heißt, ich war dann damals eine Frau, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt nur mal eine Seite und wer weiß, das wird also vielleicht, hat sie gemeint, viel länger dauern, bis ich schwanger werde, etc. Aber unser kleiner Herr wollte offensichtlich sehr, sehr gerne zu uns kommen und bei der allerersten Gelegenheit hat er sich auf den Weg gemacht. Genau. Und das heißt, gute Nachrichten, man kann mit einem Eileiter sehr schnell und unkompliziert schwanger werden. Also, es gibt wahrscheinlich aber auch die Verbindungen. Ich spüre das, ich bin froh, ich habe mir, ja, ich bin dankbar über die Väter meiner Kinder und das waren offensichtlich beide Male einfach ein Gegenüber, wo meine Biologie gesagt hat, ja, lass uns Vermehrung steht an. Also,
Ja.
genau, dann war ich schwanger
Genau,
und
du warst dann schwanger und ja, es kam dann alles anders als gedacht. Nur ganz kurz, wie hattest du dich diesmal auf die Geburt vorbereitet? Hattest du wieder eine Geburt im Krankenhaus geplant?
Ja, also in dem Fall war es dann schon klar, gerade dadurch, dass ich eine Operation hatte, eine invasive am Uterus davor, auch wenn sie klein war, war klar, dass es wichtig sein wird, dass man so einfach in einem Umfeld die Geburt hat, wo man die Möglichkeit hat, jederzeit eine Sektion zu machen, falls sozusagen auch eben, weil die Möglichkeit einer Uterusruptur während der Geburt stand im Raum. Das war das Thema. Ja, die Möglichkeit, dass durch die Presswehen und durch die Kontraktionen möglicherweise sozusagen unter der Geburt man dann rupturiert und dann müsste man einfach aufgrund der Verblutungsgefahr sehr, sehr schnell reagieren können. Also das war mir bewusst und war mir auch klar, ich werde jetzt nicht während dieser Schwangerschaft Kitesurfen gehen oder Bungee-Jumpen oder irgend sowas machen, weil einfach das vom Material her schon ein bisschen angegriffen war.
Ja.
Ich hatte dann mit dem Levi eine ganz gesunde Schwangerschaft. Und wir zwei haben uns sehr gut verstanden. Er war ein ganz wunderbarer Mitbewohner, wie die Maya auch. Und ich habe es geliebt. Er hat da rumgetanzt und ihm gedacht, das ist aber ein kräftiger Junge. Und habe aber damit gerechnet, dass es halt sein kann in den letzten Wochen vor der Geburt, dass es da, ja, vielleicht, dass wir Untersuchungen sehen, dass man sagt, na, vielleicht müssen wir irgendwas tun. Dann gibt's, wir haben diese, ich weiß nicht, ich habe nie Sachen wie Nackenfaltenmessung oder sowas gemacht, weil das, ich habe mit Kindern auf dem ganzen Spektrum gearbeitet und für uns war das nie ein Thema. Das heißt, einfach für uns war es klar, dass jedes Kind willkommen ist. Das war nicht, aber wir haben diese einfach Organgesundheit und so haben wir uns angeschaut, damit man sich halt auch vorbereiten kann, wenn was wäre. Ich habe zu dem Zeitpunkt auch eine Schilddrüsenmedikamentierung gehabt. Das war auch der Grund, warum ich schauen wollte. Das erwähne ich nur nebenher. Bei mir ist es zum Beispiel, ich bin eine der Frauen, die einfach durch die Schwangerschaftshormone jedes Mal das Immunsystem so anfährt, dass es überaktiv wird. Also das war bei mir nach jeder Schwangerschaft so, das weiß ich jetzt. Und ich bin aber ohne irgendeine Art von Medikamenten. Ich brauche gar nichts mehr. Aber die Schwangerschaften haben immer meine Schilddrüse in einen totalen Overdrive gebracht nach den Schwangerschaften. Ja, also das nur auch zur Orientierung für andere Frauen, bei denen das dann vielleicht ist. Und dann kommen die Ärzte und sagen, sie haben eine Autoimmunerkrankung und sie werden ihr ganzes Leben lang Medikamente brauchen. Und das stimmt nicht. So, ich bin ein lebender Beweis dafür und das ist ein ganz, könnten wir einen eigenen Podcast machen. Aber das war der Grund und da hat man schon gesehen, der Levi wächst super gut, ist super groß und alles. Und dann war ich gerade mal 27 Wochen schwanger und war mit meinen beiden Kindern am Neusiedlersee. Der eine im Bauch, die andere draußen und wir haben es uns mega gemütlich gemacht und es war einfach schön. Und ich weiß, ich lag am Abend mit meiner Tochter unterm Sternenhimmel. Und es war der Mai 2020. Die Pandemie hat schon so ein bisschen, ja, angefangen, ihre kuriosen Blüten zu treiben, mit allen Maßnahmen und so. Deswegen war es hier in dem Fall für die Vorbereitung eher so, dass ich noch gar nicht meine Hebamme kennengelernt hatte, die ich in dem Spital gerne wollte. Das Spital habe ich ausgewählt nach einer sehr guten Neonatologie. Und auch mein Schilddrüsenarzt, damals der Dr. Flores, hat eine Frau, die Frau Dr. Flores Gänger, die ganz lange die Geburtsstation geleitet hat im SMZ Ost. Und die hat damals mich sozusagen zur Betreuung übernommen, privat. Es war mir einfach wichtig, dass ich dann jemanden habe, der da gut drauf schauen kann. Und ich habe mich halt erkundigt, wo ist ein kompetentes Team, das mich einfach, das meinem ganzen Sein mal so Sicherheit vermittelt, weil ich wusste, je mehr Sicherheit mein Körper spürt, umso gemütlicher wird diese Geburtserfahrung, umso besser kann ich mein Kind in Empfang nehmen, egal wie es läuft. Und an diesem Tag am Neusiedlersee, einen Tag vor der Geburt, am Abend hat die Maya gesagt, ich kann es nicht erwarten, meinen Bruder zu begrüßen. Bei der Organuntersuchung haben sie nämlich ihr schon verraten, dass es wahrscheinlich ein Bruder wird, obwohl wir es nicht wissen wollten, aber es ging schnell. Und die Maya war sich sowieso sicher, dass sie einen Bruder bekommt. Und dann hat sie gesagt, ach, ich möchte ihn so gerne schon treffen, ich möchte ihn so gerne schon treffen. Also er hat das offensichtlich gehört und war dann am nächsten Tag da. Und das ging tatsächlich recht schnell. Dazu kann ich sagen, wir waren einkaufen am Nachmittag. Ich bin um 5 vom Einkaufen zurückgekommen. Ich war in einem Schuhgeschäft, als ich gespürt habe, ach, diesen Schmerz, den ich schon kannte, wenn das Bauchfell gereizt ist von einer Flüssigkeit. Und in dem Moment wusste ich, es stimmt was nicht. Habe meine Mutter angerufen und ihr gesagt, du, ich glaube, ich muss das untersuchen. Ich werde jetzt meine Ärztin anrufen. Habe meinen Mann angerufen, der Gott sei Dank nicht in Portugal, sondern gerade in Wien war. Den habe ich dann erwischt, 3 Minuten vor 5. Ich war da schon am Sofa zu Hause und habe gespürt, ah, ich verliere die Kontrolle über meine Beine, weil diese Nerven werden sehr gereizt durch den Flüssigkeitsaustritt. Und ich glaube, durch die Ruptur hat mein Uterus auch wirklich sofort angefangen zu kontrahieren und ich habe Wehen bekommen. Aber niemand wusste außer mir, dass das eine Ruptur sein kann, es nicht anzunehmen, dass man aus dem Nichts heraus in der 27. Woche eine Ruptur hat. Aber ich nehme an, zu diesem Zeitpunkt hat es eben angefangen einzureißen, weil mein irrsinnig großer, starker Bub da halt Übungen gemacht hat in seinem Turnsaal und das hat Eindruck gemacht und dann schließlich auch einen Durchdruck offensichtlich. Ich habe meinen Mann dann erwischt, 3 Minuten vor einem Zoom-Call, wo er das abgedreht hätte, das Handy, und hat so noch gemeint, ja, ist das notwendig? Und dann habe ich gesagt, ja, ist notwendig. Aber ich war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, mein Körper wusste schon, dass das der Tag ist, wo er kommt, und mein Kopf war noch ein bisschen langsam. Das waren 27 Wochen und 5 Tage, um genau zu sein. Und ich habe dann auch meine Frauenärztin erreicht, die zu mir gesagt hat, ja, ich bin im SMZ Ost, weil ich war im Burgenland und das nächste Spital wäre Eisenstadt gewesen, das ein sehr anderes Niveau hat von allem. Und ich kenne die Geburtsstation, kann mich darüber nicht äußern, aber mir ist einfach klar, dass es nicht die Kapazität hat von SMZ Ost. Und ich habe von vielen Menschen gehört, was für ein Glück ich hatte. Nämlich meine liebe Frauenärztin hat dann rumtelefoniert. Dann haben unsere sehr lieben Rettungssanitäter, als sie ankamen, schon gewusst, es gibt eine Frauenärztin, die auf mich wartet, und haben dann ganz geduldig auf ihrem iPad da rumgetan. Sie haben gesagt, sie müssen jetzt das System manipulieren und haben zum Beispiel eingegeben, dass es weniger dringend ist, damit sie eine Freigabe bekommen, dass sie mich in das 1 Stunde entfernte SNZ Ost bringen dürfen. Und hier muss ich dazu sagen, Ressourcen, ja, auch in dieser Notfallgeburt sozusagen. Es war so schön, ich lag am Sofa, ich konnte nicht mehr viel tun, aber mein wunderbares Mädel hat in aller Ruhe sich noch ein Eis geholt. Auch das wahrscheinlich, weil ich aufgrund meiner Arbeit mit dem Nervensystem mich viel orientieren konnte. Ich immer schon viel mit Körpern gearbeitet habe, ich einfach viel Geduld mir gegenüber haben konnte und Mitgefühl. Und sie hat sich dann mit ihrem Eis draußen am Steg gemütlich gemacht, während wir gewartet haben auf die Rettung. Sie hat dann mit ihren 6 Jahren damals die Rettung reingelotst und hat ihren selber aus dem Auto den Autositz geholt. Und ja, wir arbeiten das gemeinsam wirklich oft auf. Aber ich muss sagen, ich hätte diese Geburt ohne mein größeres Kind so überhaupt nicht so wunderbar hingebracht. Die fuhr dann in dem Krankenwagen mit uns, wo ganz liebe Sanitäter waren und eine blonde Frau. Und gemeinsam haben wir der Maya alles erzählt, was ein Kaiserschnitt ist, was ein Brutkästchen ist und das heißt, ich weiß rückblickend, ich weiß schon, dass mir ganz bewusst war, sonst hätte ich ihr das ja nicht alles schon erzählt. Und die Maya saß neben mir auf ihrem kleinen Elsa-Kindersitz im Rettungswagen, hat ihre Hand auf meinen Bauch und hat ihrem kleinen Bruder Lieder vorgesungen. Und währenddessen sind diese Rettungsleute mit, ich weiß nicht, 160 Sachen oder was auch immer, die A4 entlang gepresch und haben mich in kürzester Zeit ins Spital gebracht. Also du siehst, wir hatten sehr, sehr viele sehr viele Schutzengel und ich glaube ganz viel von meinem tiefen Vertrauen ins Leben und auch meinem tiefen Vertrauen ins Sterben hat irgendwie dazu beigetragen, dass das alles eigentlich eine sehr schöne Erfahrung war, auch wenn auch intensiv und herausfordernd. Und in dem Moment, wo der Rettungswagen ankam, kam gerade mein Mann zu mir, meine wunderbare Mutter, weil die Maya durfte nicht mit hinein. Es durfte eigentlich mein Mann auch nicht, weil Männer durften nur bei einer Geburt. Aber wir waren natürlich mit 27 Wochen und 5 Tagen nicht für eine Geburt gemeldet und nichts. Und mein Mann stand vorne und sagt, meine Frau kommt im Rettungswagen und sie haben ihn nicht reingelassen. Und mein Mann wusste nur, ich habe Schmerzen. Das war sozusagen sein Stand der Dinge und ist dann aus allen Wolken gefallen, als ich ihn angerufen habe aus dem Rettungswagen und sagt, du, wir sind gerade in der Einfahrt, komm hierher. Weil er sagt, ja, aber die lassen mich nicht rein. Und die lassen, haben sie gesagt, Väter dürfen nur bei der Geburt rein. Und da weiß ich, habe ich ihm noch am Telefon gesagt, du, ich glaube, es ist heute soweit. Und ich glaube, das war für ihn ein großer Aha-Moment. Tatsache ist, er kam zu mir. Und wir haben ihn dann einfach mit reingenommen. Die waren natürlich großartig, die Sanitäter. Es war also erledigt. Mein Mann war mit mir drinnen. Was für ein irrsinniges Glück. Mein Kind war in guten Händen. Mein wunderbares Kind. Und ich muss dazu sagen, die Maya, aufgrund all dieser Covid-Regulationen, musste dann 2 Monate warten, bis sie ihren Bruder wieder gesehen und gespürt hat und umgekehrt. Und auch das war einer der größten Einschnitte. Also diese Maßnahmen waren so heftig und die Tatsache, dass eben zum Beispiel Geschwister einander nicht treffen konnten, das ist etwas, was das System sich gut überlegen sollte. Und daran braucht man andere Protokolle für ein andermal, sage ich mal. Aber wir haben es gut geschafft, mit sehr viel Herz in unserer Familie, viel Geduld und auch viel Selbstmitgefühl von allen. Ne? Aber ich war dann drinnen und es war eine Frage von 10 Minuten, dass ich habe mich hingelegt noch, meine Ärztin war da, hat auch noch nicht an Geburt gedacht und meint, sie hört mal rein. Und hat dann gemeint, ja, okay, also Herztöne sind da ein bisschen gestresst. Und es war innerhalb von 5 Minuten, dann waren plötzlich die Herztöne weg. Und das dürfte der Moment gewesen sein, Thea, jetzt müssen wir uns festhalten. Ich glaube, also während der Fahrt sicher ist das immer weiter aufgerissen. Das hat auch gewackelt, der ganze Rettungswagen. Und ich glaube, in diesem Moment, als ich dann dort lag, ist wie ein Zipfverschluss der gesamte obere Teil von meinem Uterus aufgegangen. Der Levi dürfte, soweit wir das nachvollziehen können, mitsamt seiner Fruchtblase intakt in meinen Bauchraum hinaufgesegelt sein. In dem Moment hat meine Ärztin gemeint, upa, jetzt müssen wir aber los. Ich weiß dann, es waren über 10 Leute in dem Kreissaal. Ich kann mich erinnern, sie haben meinen grünen BH durchgeschnitten und ich habe ihn bis heute nicht mehr zusammengenäht. Waren auch sehr nett. Ich wurde mit einem orangenen Desinfektionsmittel betupft. Und dann, weiß ich, habe ich einfach gedacht, okay, so, und jetzt übergebe ich euch, weil das ist die beste Chance für mich und für mein Kind zu überleben. Gibt von dieser Art von Geburt, die es sicher immer wieder gibt, aber von den 17 dokumentierten Fällen, die es, glaube ich, damals gab, war die sowohl die Mutter als auch die Kindermortalität sehr, sehr hoch. Und es ist sozusagen medizinisch ein wirklich wunderbares Wunder, dass wir beide überlebt haben und der Levi gesund ist, ich gesund bin. Und das Süße ist, dass meine die Frau Doktor auch so eine, weißt du, so einen Enthusiasmus hatte, was meine Geburt angeht, weil sie gesagt hat, so eine hatte ich noch nie. In 30 Jahren in der Geburtshilfe hatte ich noch nie so eine Geburt. Also etwas sehr Besonderes. Und ja, es ist wunderschön, das als Überlebende erzählen zu können. Und sie dürften also sehr schnell mein Bübele rausgeholt haben. Und ich wusste, zu diesem Zeitpunkt war mir sehr, sehr klar, also an meinem ganzen Sein war klar, dass das jetzt halt für uns beide ein Hopp oder Drop ist. Und ich war einfach sehr bereit, ja, im Fluss zu sein mit dem, was ist. Und auch, ich glaube, das hat mir auch erlaubt, dass ich dann aufgewacht bin. Bin aufgewacht, hatte dann eine Hebamme am Bett stehen, eine Frau Martina, die gemeint hat, ja, ich denke, sie hat mir gesagt, dass mein Sohn, sie hat mir die Karte gegeben mit seinem Foto, wo er mit seiner kleinen Sauerstoffmaske drauf war, stand die Geburtszeit drauf, 19.30 Uhr, es stand sein Name drauf, weil mein Mann und ich den Namen Levi einfach schon hatten und wussten, es war der einzige Name für einen Buben. Mein Mann hat das offensichtlich weitergesagt und dann stand dort Levi Rombach-Duarte, geboren 1930. Und ich sah mein Kind das erste Mal von einem Foto. Es dürfte eine Dreiviertelstunde gewesen sein, etwa bis ich aufgewacht bin. Und ich weiß, ich bin aufgewacht. Und das Erste, was ich gemacht habe, war Kolostrum rauszudrücken und meinem Sohn 3 Milliliter Milch auf die Station runterzuschicken. Und die Hebamme meinte, das hat sie noch nie erlebt, dass eine Mutter unmittelbar nach einem Notkaiserschnitt zuerst einmal Milch schickt dem Kind. Dann kam mein Mann und dann habe ich darauf bestanden, dass sie mich zu meinem Sohn bringt. Haben sie gesagt, das machen sie aber normalerweise nicht nach so einem großen Einschnitt, weil ich hatte ja nicht einmal nur einen normalen Kaiserschnitt, sondern bei mir ist einfach, der ist rumgeschwommen und hat all meine Organe geküsst. Aber die sind mir seitdem auch noch viel heiliger und viel lieber, weil mein Sohn sie berührt hat. Und das heißt, meine Kinder haben mich an sehr außergewöhnlichen Stellen berührt, nicht nur an denen, die dafür vorgesehen sind. Auch das hat mich sehr geändert. Und die Tatsache, dass wir diesen Tag alleine niemals überlebt hätten, hat einfach auch auf einer ganz anderen Ebene noch in mein menschliches Sein hineingewoben, dass Geburt nicht etwas ist, was wir alleine tun, dass Überleben und Leben nicht etwas ist, was wir alleine tun, und auch Sterben ist nichts, was wir alleine tun sollten. Und so ist diese 3 Kinder und der Weg, wie sie ihren Besuch einfach auf Erden, wie sich der gestaltet oder gestaltet hat, gehört sicher zu meinen größten Ressourcen, auch in meiner Arbeit. Und ich begleite Menschen mit einer großen Selbstverständlichkeit, glaube ich, auch rund um die Vergänglichkeit unseres Körpers. Und meine ganz, ganz großen Lehrer, über die habe ich dir jetzt erzählt. Und das, was bei Levis Geburt bei mir geblieben ist, ich mag dazu noch sagen, ich habe ihn mitgenommen, er hat mit 32 Wochen angefangen, an meiner Brust zu trinken. Er war 2 Monate im Spital. Ich habe Tage gehabt, da konnte ich ihn nicht sehen, weil sonst mein Mann ihn nicht hätte sehen können in den ersten Wochen der Pandemie. Aber ich war 10 Tage mal im Spital, wo ich ganz, ganz, ganz viel bei ihm war und wo sowohl mein Mann als auch ich immer mehrere Stunden mit ihm Känguru machen konnten. Wir haben ein ganz unglaublich tolles Team dort gehabt. Die Tatsache, dass wir dieses Level an Versorgung haben und nicht nur Versorgung, sondern auch an liebevoller Versorgung, an respektvoller Versorgung, hat mich so unendlich berührt. Die Menschen, die auf dieser Station arbeiten, die Schwestern, die Ärzte, was sie an Respekt haben fürs menschliche Leben, an Wissen, an Geduld, ist so außergewöhnlich, außergewöhnlich. Und ich glaube, dass das für mich es war einfach, ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie mein Kind so liebevoll in die Welt gebracht haben mit mir. Und das war sicher das Härteste, mal als Mama auch zu akzeptieren. Mein Kind kann ohne mich überleben, aber ich nicht ohne die anderen, mein Kind nicht ohne die anderen. Und das ist sehr konträr eigentlich zu unserem Narrativ, dass wir als Mütter sozusagen alles für unsere Kinder sind. Das ist nicht etwas, was meine gelebte Realität darstellt. Trotzdem lebe ich fast jeden Tag so, dass ich sozusagen mich für alles verantwortlich fühle, aber mein Körper weiß, dass jedes Lebewesen eingebunden ist in diesem größeren Netz. Und von diesem Platz aus arbeite ich auch und lebe ich auch.
Ja. Lisa, vielen Dank. Ich habe das Gefühl, ich könnte dir stundenlang zuhören und habe gerade gedacht, vielleicht lade ich dich dann einfach nochmal ein zweites Mal ein, wo du uns vielleicht noch ein bisschen mehr über diese 2 Monate auf der Neonatologie erzählt, weil ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig für Frauen, die das vielleicht gerade durchmachen oder durchgemacht haben. Für heute würde ich gerne einen Abschluss finden. Du hast ein Offering, wie sagt man auf Deutsch, ein Angebot, was bald startet für Frauen. Kannst du uns über den Mother Circle noch kurz was erzählen und wo die Frauen dich finden können?
Ja, absolut. Also ihr könnt mich entweder persönlich finden im 7. Bezirk am Ulrichsplatz. Da habe ich im Ulrichsplatz 4 ein entzückendes kleines Studio, wo man mich zum Tee besuchen kann. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr wollt euch gerne in Verbindung setzen mit mir, dann findet ihr meine Telefonnummer, meine E-Mail-Adresse auf www.circleofnurture.com. Ich arbeite sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. Wir sind eine sehr internationale Familie, in der 4 Sprachen gesprochen werden. Ich kann euch auch noch Portugiesisch anbieten und mein sehr lustiges Burgenland Kroatisch. Aber das sind die Sprachen, in denen ich lebe. Und der Mother Circle ist etwas, was die Thea und mich auch in Verbindung gebracht hat, weil meine Lehrerin Kimberly Ann Johnson, die eine gute Freundin von meinem Mann ist und die sich schon viele Jahre den Frauen und ihrem Körper, ihrer Lust, ihren Verlusten, ihrem Schmerz, ihren Grenzen, ihren Bedürfnissen widmet, ist ja die Schöpferin von einem ganz wunderbaren Curriculum, das bei ihr aus vielen Jahren Erfahrung als Frau, die sich mit Geburt auf so vielen Ebenen auseinandergesetzt hat, entstanden. Und sie hat auch, was bei uns immer noch nicht sehr verbreitet ist, außerhalb von Gynäkologen oder Hebammen, aber sie ist sexologische Bodyworkerin. Das heißt, dass sie einfach auch intravaginal oder einfach im Körper auch arbeitet mit Geburtsverletzungen, ähnlichen Dingen. Eine sehr, sehr wichtige Arbeit, dass wir diesen Bereich sozusagen nicht aussparen, dass in unserem Körper auch nicht nur ein medizinisches Ereignisfeld ist, sondern auch ein zwischenmenschliches. Und diese wunderbare Arbeit habe ich letztes Jahr dann bei der Kimberly gelernt. Das hat sich gut überschnitten. Ich habe 15 Jahre Berufserfahrung in der Arbeit mit Menschen. Ich habe selber einen Hintergrund auch als medizinische Masseurin und als Feldenkreislehrerin. Ich habe sehr viel osteopathische Fortbildungen gemacht und mich dann ab 2016, 2017 mit Somatic Experiencing sehr viel beschäftigt. Die Arbeit von meinem Mann setzt sich auch viel mit Selbstregulation und Entwicklung zusammen. Sie setzt sich auseinander. Und jetzt habe ich 6 Jahre lang die Fortbildungen von meinem Mann begleitet. Wir arbeiten da mit Therapeuten, Lehrern, Sozialarbeitern, Kindergärtnern, also Menschen, die Kinder und Familien betreuen. Und ich habe unglaublich viele tolle Mütter getroffen. Ich habe tolle Frauen getroffen, die Mütter begleiten und Familien begleiten. Und ja, bei mir kommen auch noch die Jahre dazu, die ich als Feldenkreislehrerin mit Kindern mit teilweise sehr schweren Behinderungen verbracht habe, von denen ich so viel gelernt habe, auch über Sein. Übers Dasein und Weggehen. Und all das fließt bei mir jetzt in dieses wunderbare Curriculum. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich habe jetzt diese 4 Jahre auch gebraucht nach meinen sehr heftigen Geburtserfahrungen, habe viel auf mich geschaut, bin immer noch dabei, mein Netz besser aufzubauen. Ich sag's euch, also Mama sein in der Pandemie, in der Isolation, es war ziemlich, darf ich das Wort sagen, es war ja auch scheiße. Und es hat mich noch viel, viel leidenschaftlicher dafür gemacht, dass wir einander brauchen und mit jedem Tag, wo ich mit einer anderen Mama sein kann und wir einander hören und bezeugen und mein Körper wiederum, nicht mein Kopf, aber mein Körper spüren kann, dass ich das nicht allein tue, ist so, so gut. Und ich habe viele Jahre Erfahrung, mit Gruppen auch online zu arbeiten und ich weiß, dass wir einander spüren können, auch wenn der Computer unser Medium ist, aber unsere Körper können sich verbinden, wenn wir gerade nicht in Wien am Teppich sitzen können, dann können wir das auch online machen. Und ich habe diesmal für diesen Mother Circle, ich habe gemerkt, Mother Circle kann ich ja nicht alleine machen. Ich kann zwar sehr gut diese 8 Kernkreise unterrichten, in denen die Kimberly uns durch wirklich die wichtigsten Schichten, sie hat uns so viel Reichtum mitgegeben, wir schauen den Bogen der Mutterschaft an, unsere zyklische Natur an. Wir schauen an, was unser Körper braucht rund ums Wochenbett. Wir schauen uns an, wie unsere Verteidigungsmechanismen arbeiten. Das Tier in uns auch, das für uns kämpfen kann, das unsere Kinder verteidigen kann. Unser Raubtier, das oft so unterkoppelt ist, das wir auch brauchen, um medizinische Interventionen zu verhandeln. Dann rund um die Geburt nehmen wir uns Zeit. Wir nehmen uns Zeit für diese oft widersprüchlichen Rollen von Mutter und Geliebter. Und wie geht sich das aus? Sexualität, Sinnlichkeit, der warme Herd zu sein. Das sind sehr komplexe Aufgaben, die uns erwarten. Und zum Ende des Bogens hin schauen wir uns einfach auch an, was ist der Wert dieser Arbeit, die wir leisten als Mütter? Wie anerkennt es die Gesellschaft? Und was macht das mit uns selber? Was macht das mit unserer eigenen Anerkennung fürs Muttersein? Genau. Und zum Schluss haben wir noch die Möglichkeit, dass jede von uns ihren eigenen Kodex erstellt und sich bewusst wird, welche Werte, welche Grundwerte unterliegen meiner Mutterschaft und wohin wende ich mich denn, wenn ich gerade nicht weiß, wie ich sein mag in dieser Rolle. Und da kann es sehr, sehr hilfreich sein, wenn man einen geschützten, bewussten, strukturierten Raum hat, mit viel mitfühlender Präsenz, mit viel gemeinsamen einander bezeugen, dass man viel mehr Orientierung findet, dass man spürt, dass wir das gemeinsam tun. Und ich erlebe das bei den Frauen immer wieder, die mit dieser Arbeit in Berührung kommen, ist auch wenn wir jetzt online anfangen oder wenn ihr schon am Weg seid, wir jetzt das weiterführen, es wird sich einfach ausbreiten wie eine Welle und es wird mehr Miteinander entstehen, weil ihr einerseits mehr anbieten könnt euren Freundinnen, euren Schwestern, euren natürlich auch den Männern einfach durch dieses Bewusstsein. Ich liebe die Arbeit mit Männern, sind so wichtig. Und ich habe gemerkt, wenn wir als Frauen anfangen, uns selbst zu lieben, zu achten, zu ehren und zu respektieren, dann kommt das andere wie von alleine. Und deswegen bin ich glücklich, Thea, auch dass du warst eine der Ersten, die gesagt hat, ja, Lisa, ich mache auch eine Session in dieser Runde. Und mein Gefühl ist, wir machen das jetzt zusammen. Ich habe einen Pool an wunderbaren Frauen, die mit mir zusammen noch zwischen diesen Kernkreisen ihre Weisheit hereinbringen, ihre Passion und ihre, es ist oft gar nicht das, was wir sagen, aber mit diesen Frauen oder wenn wir zusammen sind, zusammen sitzen zu können, unser Körper hört mit und lernt mit und wir wachsen alle zu kompletteren, wunderbaren Wesen zusammen. Und das können wir dann auch für unsere Kinder sein und auch unsere Mütter wachsen mit. Es ist eine unglaublich berührende Arbeit und ich bin froh, dass ich jetzt soweit bin, nach was sich anfühlt, nach vielen Jahren des Lernens und selber geprägt werdens, dass ich jetzt diese Räume öffnen kann und einladen kann. Und ich lade euch ein, lasst uns zusammensitzen. Kommt bitte, bitte, wir brauchen das so dringend. Es ist das Schönste und Wichtigste, was wir tun können, weil das, was wir mit unseren Herzen und unserer Verbindung kreieren, das sind letzten Endes dann auch die Menschen, die irgendwann entscheiden, was mit Ländergrenzen passiert, was mit unserem Sozialwesen passiert. All diese Dinge werden geprägt in den Jahren, in denen wir Mütter sein dürfen.
Was mit dem Klima passiert und der Zukunft des Planetens.
Ja, jetzt können wir das ganz große Thema aufmachen.
Genau.
Hey, am 21. Oktober fangen wir an, online. Ich unterrichte immer um 12 eine deutsche Gruppe und um 3 Uhr eine englische Gruppe. Also können Sie auch alle möglichen Freundinnen informieren, die vielleicht nicht so gut Deutsch sprechen. Ich möchte, dass es viele Leute erreicht. Und immer am Mittwoch um 12 oder um 15 Uhr haben wir dann die Bonus-Sessions. Und Thea, jetzt kannst du sagen, was dir noch dazu einfällt.
Genau, meine Bonus-Session ist am 6. November, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, zum Thema Mutterschaft und Kreativität. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier zu Gast warst und uns so ausführlich von den doch wirklich sehr bewegenden Geburten deiner Kinder erzählt hast. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Und die ganzen Informationen zum Mother Circle kommen natürlich in die Shownotes.
Ich danke dir von Herzen, Thea.
Das waren die Geburtsgeschichten von Lisa. Wie ich es anfangs schon erwähnt habe, es gibt 10% Rabatt auf den Mother Circle für die Hörerinnen vom Geburtsgeschichten-Podcast mit dem Code Thea. Der Link dazu ist in den Shownotes und wie immer freue ich mich, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung hinterlasst, gerne auch bei Spotify direkt unter die Folge einen Kommentar zur Folge hinterlassen oder wenn ihr den Podcast einfach an Freunde und Bekannte weiterleitet. Vielen Dank und bis nächste Woche.